Wenige Tage nach der Moskau-Reise des Bundeskanzlers, während der Iran eine kranke Geisel freigibt, während in Südamerika die Spannungen zwischen den Regierungen der Militärs und linken Oppositionellen zu immer neuen, blutigen Zusammenstößen führen, bahnt sich in Polen eine neue dramatische Entwicklung an, die zuerst kaum beachtet wird.
Nach einer Erhöhung der Fleischpreise zum 1. Juli kommt es in der Umgebung von Warschau und an der Ostseeküste zu Streiks und ersten Streikerfolgen in Gestalt von Lohnerhöhungen. Aber die Unruhe wächst. Und die Streikziele beginnen weit über die Frage der Fleischpreise hinauszuwachsen. In den Gedanken der Leute von der Straße bleibt die unzulängliche Versorgungslage ein beherrschendes Thema.
Wir arbeiten hier auch die Frauen. Schmutzarbeit haben wir und wenig verdienen wir. Haben wir kein Fleisch, Wurst. Wenn wir zu 3 Uhr kommen nach Hause, haben wir nichts zu essen. Und unsere Männer wollen auch essen, Kinder auch. Haben wir nichts. Na, das alles ist gut. Bloß wenn wir noch ins Geschäft gehen, das ist alles bei uns teuer. Das Geld reicht uns nicht. Und darum wollen wir, dass sie uns mehr Geld geben.
Aber die überbetrieblichen Streikkomitees, die Arbeiter der Danziger Leninwerft und ihre Kollegen aus anderen Landesteilen wollen mehr. Am 19. August übergeben sie der polnischen Regierung eine Liste mit 21 Forderungen. Die brisanteste davon: neue, unabhängige Gewerkschaften. In zähen Verhandlungen setzt Polens neuer Arbeiterführer Lech Wałęsa alle 21 Forderungen durch. Auf den Fabrikhöfen singen die Arbeiter.
In Warschau verliert Ministerpräsident Babiuch sein Amt, wenig später auch Parteichef Gierig. Die Menschen im Westen halten den Atem an bei der Frage, wie die Sowjetunion reagieren, ob sie ihre Truppen in Polen einmarschieren lassen wird, die nach den Erkenntnissen der NATO an den Grenzen bereitstehen.
Auf dem Höhepunkt der polnischen Streikwelle am 21. August hatte Bundeskanzler Helmut Schmidt seine geplante Reise in die DDR abgesagt. Dazu Regierungssprecher Klaus Bölling.
Die Entwicklungen in Europa, wie sie sich in den letzten Tagen vollzogen haben, lassen der Bundesregierung die kommende Woche nicht als den geeigneten Zeitpunkt erscheinen. Die Vorbereitungen der Begegnung haben unserer Seite allerdings den Eindruck vermittelt, dass Fortschritte in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten durchaus möglich sind und dass ein Treffen der weiteren Entwicklung der innerdeutschen Beziehungen förderlich sein wird.
Nur wenig später, am 31. August, auf der Leipziger Messe, nimmt der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, das Thema auf.
Auch will ich im Namen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik darf ich sagen, dass wir sehr interessiert sind an der weiteren Normalisierung der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland und wir uns voll und ganz darüber im Klaren sind, dass die weitere Normalisierung dieser Beziehungen dazu beitragen wird, den Entspannungsprozess in Europa zu fördern, also nicht aufgehalten zu lassen, sondern zu fördern.
Am 10. Oktober, genau 5 Tage nach den Wahlen zum Deutschen Bundestag, belastet die DDR das deutsch-deutsche Verhältnis durch die Erhöhung des Zwangsumtauschsatzes für Besucher aus der Bundesrepublik. Staatssekretär Klaus Bölling legt die Auffassung der Bundesregierung dar.
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Modalitäten des Reiseverkehrs zur politischen Geschäftsgrundlage der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten gehören. Über so wichtige Elemente dieser Beziehungen kann nach unserer Auffassung nicht einseitig entscheiden wollen, wer es mit der Normalisierung ernst meint. Besonders zu verurteilen ist die Einführung der Mindestumtauschpflicht für Rentner und Kinder, die, wie Sie wissen, bisher von dieser Regelung ausgenommen waren.
Ende Oktober folgen Reisebeschränkungen zwischen der DDR und Polen. Weitreichende Wirkungen der gesellschaftspolitischen Entwicklung in Polen werden sichtbar. Abrüstung und Entspannung sind angesichts der Ereignisse zu einem steinigen Acker geworden. Während der KSZE-Konferenz in Madrid erklärt Bundesaußenminister Genscher am 13. November:
Das sowjetische Vorgehen in Afghanistan ist mit den Prinzipien der Schlussakte von Helsinki nicht vereinbar. Die Besetzung Afghanistans trifft nicht nur dieses Land selbst. Sie erschüttert die Welt, Sie trifft die für die Sicherung des Friedens unverzichtbare Zusammenarbeit in ihrem Kern. Kein Zweifel, unverändert gilt die Feststellung der deutsch-französischen Erklärung vom Februar 1980, dass die Entspannung einem neuen Schlag gleicher Art nicht standhalten würde. Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit Zähigkeit und Beharrlichkeit um ein gut nachbarliches Verhältnis zur DDR bemüht. Umso mehr beklagen wir, dass die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wenige Wochen vor Beginn dieser Konferenz mit der drastischen Erhöhung der Mindestumtauschsätze in den Bestand dessen eingegriffen hat, was an Erleichterungen und Verbesserungen seit dem Abschluss der Verträge erreicht worden ist.
Kein Wunder also, wenn auch die Gespräche über Abrüstung und militärisches Gleichgewicht gleichsam auf der Stelle treten. Zuletzt hat sich Sowjetaußenminister Gromyko Ende September vor den Vereinten Nationen dazu geäußert.
Очевидно, что те, кто твердит о каком-то беспрецедентном наращивании.
It is obvious that those who speak about some unprecedented build-up of our country's defense potential are in fact trying to turn people's attention away from their own plans of deploying hundreds of new U.S. nuclear systems on the territories, completely new U.S. nuclear systems on the territories of several West European countries.
Ungelöst wie die Frage einer wirkungsvollen Abrüstung, ungelöst wie das Problem einer Entspannung, die beiden Seiten nutzt, blieben auch die Schwierigkeiten, die sich aus steigenden Ölpreisen vor allem für die Länder der Dritten Welt ergeben. Willy Brandt hat als Vorsitzender der UN-Entwicklungshilfe-Kommission auf diese Problematik aufmerksam gemacht, als er UN-Generalsekretär Kurt Waldheim den Kommissionsreport übergab.
We believe that we are right in calling our report a report which deals with problems of survival. We believe that the arms race is one of the great dangers for the world. And we believe that the unsolved problems between what is called the North and the South is one of the great dangers mankind is facing. And we try to make our modest contribution to solve these problems.
Benjamin Mkapa, Außenminister von Tansania, hat vor dem Zerbrechen des Weltwirtschaftsgefüges eindringlich gewarnt.
The world is witnessing a dramatic crumbling of the entire world economic edifice, thanks mainly to the stubborn refusal of reform by some of the beneficiaries of the old established unequal economic relations. As confrontation and contest spread from one field to another, tension mounts and peace naturally is placed in even greater jeopardy.
Wachsende Gefährdung der wirtschaftlichen Stabilität war 1980 nicht nur ein außenwirtschaftliches Thema. Auch in der Bundesrepublik hinterließen Ölpreisentwicklung und Nahostkonflikt, amerikanische Wirtschaftssituation und japanische Exportstrategien, um nur einige der Ursachen zu nennen, tiefe Spuren.
Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff kommentierte am 20. November das Wirtschaftsgutachten des Sachverständigenrates ganz in diesem Sinne.
Wir stehen, wie das Sachverständigengutachten richtig sagt, unter Anpassungszwang. Das Leistungsbilanzdefizit, die teuren Mineralöleinfuhren, die verringerte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft oder die vergrößerte Wettbewerbsfähigkeit unserer Konkurrenten, darauf Antworten zu geben, das ist notwendig.
Auch in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Schmidt, die er am 24. November, 21 Tage nach dem Wahlsieg, vor dem Deutschen Bundestag abgab, nahm die Frage der Energieversorgung als Kernstück künftiger wirtschaftlicher Entwicklung eine zentrale Stellung ein.
Der Krieg in der Golfregion hat uns die weltweiten Risiken der Energieversorgung drastisch vor Augen geführt. Zwar haben wir für den kommenden Winter volle Tanks und wir haben zahlreiche Bezugsquellen, aber hohe Öl- und Erdgaspreise, dazu weltpolitisch bedingte Versorgungsrisiken, werden den ganzen 80er Jahren ihren Stempel aufprägen.
Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen und Argumente spielten auch im vorangegangenen Wahlkampf und vor allem in seiner letzten Phase eine wichtige Rolle. Stärker als Sachfragen und Argumente aber drängten sich in diesem Wahlkampf, der nach dramatischen Landtagswahlen früh begann, stürmische Emotionen und persönliche Angriffe in den Vordergrund. Die Konfrontation von Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß bestimmte die Szene.
Schon die Bundestagsdebatte vom 13. Mai war vom Wahlkampf geprägt. Helmut Schmidt zur Opposition.
Unterstellen Sie uns keine Nebenabsichten, wir jedenfalls unterstellen Ihnen auch keine. Aber die Fähigkeit zum Frieden setzt die Fähigkeit zum Verstehen der Lage des anderen, des Nachbarn und den Willen zum Ausgleich mit dem Nachbarn voraus. Und da sind wir nicht ganz einig, wie ich in 10 Jahren verstanden habe.
Helmut Kohl konterte für die CDU am gleichen Tage.
Da können Sie doch nicht hierher kommen und sagen, wir haben den Willen zum Ausgleich, ihr habt die Gesinnung zum Frieden, aber die Fähigkeit zum Frieden, die haben nur wir, wobei Sie unter wir ja den Pluralis majestatisch verstehen, Sie meinen ja sich zur Person. Da muss ich Ihnen sagen, Herr Bundeskanzler, wie können Sie denn das von Ihrem Stuhl aus sagen, wo Sie doch in einer Reihenfolge, in der Genealogie der deutschen Bundeskanzler sitzen. Es war doch kein sozialdemokratischer Bundeskanzler, der in jener Progromstimmung des Kampfes ohne mich in den 50er Jahren die notwendigen Verteidigungsbeiträge durchgesetzt hat. Es war doch Konrad Adenauer, der gegen den erbitterten Widerstand der deutschen Sozialdemokratie diese Entscheidung getroffen hat.
Im Juni griff auch Franz Josef Strauß das Thema Fähigkeit zum Frieden auf.
Wer uns die Fähigkeit zum Frieden absprechen will, der gibt zu, dass er unter Frieden Kapitulation auf Raten gegenüber der Machtpolitik der Sowjetunion versteht. Allerdings, da hat er recht. Zur Kapitulation vor dieser Machtpolitik sind wir unfähig. Waren es, sind es und werden es bleiben.
Nach der schweren Niederlage seiner Partei bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 11. Mai plagten den Vorsitzenden der FDP, Bundesaußenminister Genscher, im Juni noch gänzlich andere Sorgen.
Aus der Talsohle treten wir zum Bundestagswahlkampf an. Das wird der schwerste Wahlkampf unserer Geschichte werden. Dieser Wahlkampf wird uns das Äußerste abverlangen. Das Äußerste an Einsatz aller Mitglieder. Das Äußerste an Klarheit unserer Ziele, an Klarheit unseres politischen Standorts und unseres Verhältnisses zu Koalition und Opposition. Meine Freunde, taktische Spielchen, kleine Schlauheiten, Grauzonen in Sach- und Koalitionsfragen, die Wähler nur verwirren, sind schon in guten Zeiten schlecht. Jetzt wären sie existenzgefährdend.
Die ungewöhnlich scharfe und leidenschaftliche Auseinandersetzung der großen Parteien im Bundestagswahlkampf vollzog sich vor dem Hintergrund einer großen Zahl von innenpolitischen Einflüssen, die eher verwirrend als ordnend und klärend gewirkt haben mögen.
In Baden-Württemberg übersprangen die Grünen bei den Landtagswahlen die 5%-Hürde. Erhard Epplers SPD erlitt Verluste.
Im Saarland konnten zwar CDU und FDP ihre Koalition fortsetzen, aber die CDU verlor 5% Stimmen, während die SPD stärkste Partei wurde.
Am 11. Mai scheiterte in Nordrhein-Westfalen die FDP an der 5%-Klausel und kam nicht wieder in den Düsseldorfer Landtag. Der Vorsitzende und Spitzenkandidat der CDU, Heinrich Köppler, starb 3 Wochen vor dem Wahltag. Ministerpräsident Johannes Rau gewann die Wahl mit kaum erwartetem Vorsprung.
Auf ihrem Wege zu einer bundesweiten Bewegung hatten die Grünen beträchtliche Schwierigkeiten. Angesichts des wachsenden Einflusses ultralinker Kräfte gab einer ihrer Prominenten, nämlich Baldur Springmann, Ende Juni sein Parteibuch zurück.
Auch andere Ereignisse auf der innenpolitischen Szene waren wenig dazu angetan, die Gemüter zu beruhigen.
In Bremen kam es am 6. Mai bei der öffentlichen Vereidigung junger Soldaten zu schweren Krawallen und Gewalttätigkeiten.
Im norddeutschen Raum schwelte über Monate eine wortgewaltig geführte Diskussion über die Zukunft des NDR und über die Medienpolitik, die mit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erstaunlich schnell in eine sachliche Verhandlungsatmosphäre verwandelt wurde und den Weiterbestand der Dreiländeranstalt sicherte.
Heftige Reaktionen, Kontroversen in der Regierungskoalition und scharfe Attacken der Gewerkschaften wurden durch die Absicht der Mannesmann AG ausgelöst, den Konzern umzugliedern. Dabei wäre die Montan-Mitbestimmung für das Unternehmen entfallen. Der Streit wirkte bis weit in die Koalitionsverhandlungen nach dem Wahlsieg vom 5. Oktober hinein.
Am 17. September sorgten Westberliner Mitarbeiter der DDR-Reichsbahn mit einem Streik für Aufregung in Ost und West. Und wieder einmal wurde deutlich, wie kompliziert und empfindlich die Berlin-Situation in Wirklichkeit ist. Aus der geforderten Übernahme der Betriebsrechte der Eisenbahn in Westberliner und alliierte Zuständigkeit jedenfalls wurde nichts.
Am 26. September kostete ein Bombenanschlag auf dem Münchner Oktoberfest 13 Menschen das Leben. Mehr als 200 wurden schwer verletzt. Bundesanwalt Rebmann berichtete zwei Tage später über die ersten Ermittlungsergebnisse.
Nach den bisherigen Ermittlungen kommt als Täter der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donaueschingen in Betracht. Er kam bei dem Attentat ums Leben.
Rebmann berichtete weiter.
Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war.
Am 30. September hielt Münchens Oberbürgermeister Kiesel die Trauerrede für die Opfer des Anschlages.
Zum zweiten Mal ist München durch eine unfassbare Gewalttat aus Frieden und aus festlicher Stimmung gerissen worden. Durch eine unfassbare Gewalttat, die alle friedliebenden Menschen in unserem Lande und weit darüber hinaus erschüttert. Ein sinnloses Verbrechen hat den Frieden und die Heiterkeit der Olympischen Tage von 1972 brutal zerstört. Ein sinnloses Verbrechen hat am vergangenen Freitag Festesfreude und Hochstimmung in lähmendes Entsetzen angesichts einer Wahnsinnstat verwandelt.
Eine Woche später wählten die Bürger der Bundesrepublik Deutschland den neuen Bundestag. Als sich am frühen Abend des Wahlsonntags die Hochrechnungen stabilisierten, zeichnete sich das Bild eines ungewöhnlich hohen Stimmengewinns für die Freien Demokraten ab. Hans-Dietrich Genscher bekannte:
Dass wir uns sehr gefreut haben, wird jeder verstehen. Dass wir nicht übermütig sind, weiß jeder. Denn wir haben noch schon andere Wahlabende gehabt. Aber wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung der Wähler für uns eine große Verpflichtung bedeutet. Wir müssen das Vertrauen rechtfertigen, das uns die Wähler mit dieser Entscheidung entgegengebracht haben. Und vor allen Dingen geht es darum, aus den Wählern, die heute ihre Stimme für die FDP abgegeben haben, Stammwähler für die Freie Demokratische Partei zu machen.
Bundeskanzler Helmut Schmidt verzeichnete an diesem Abend nach der Wahl zwar keinen Kanzlerbonus, aber er konnte seine Koalition gestärkt fortsetzen.
Ich bin mit der Wahl sehr zufrieden. Und was die FDP angeht, der gönne ich ihren Erfolg. Das hatte sie nötig nach Nordrhein-Westfalen. Außerdem hat es mir ein Kasten Bier eingetragen. Ich habe Herrn Genscher vorhergesagt, dass die FDP so gut abschneiden wird. Und er hat jetzt ein Kasten Bier zu spendieren, den werde ich mit Vergnügen trinken. Aber entscheidend ist ja, dass die sozialliberale Koalition, die nun seit 11 Jahren, zunächst unter Willy Brandt und Walter Scheel und nun schon seit über 6 Jahren unter Hans-Dietrich Genscher und mir, die Gesetzgebungs- und Regierungsverantwortung trägt in diesem Lande, dass sie durch diesen Wahlausgang ganz entscheidend gestärkt worden ist.
Der Kanzlerkandidat der CDU-CSU, Franz Josef Strauß, fasste sich sehr kurz.
Hauptziel nicht erreicht, zweites Ziel erreicht und im Übrigen die Probleme bleiben.
Am 4. November trat der neue Bundestag zusammen. Bundestagspräsident Stücklen zog einen Schlussstrich unter die Konfrontationen des Wahlkampfes und befand:
Es gibt in diesem Hause keine Fraktion und keine Partei, die bereits war und bereits wäre, Vollstrecker der Politik einer ausländischen Macht zu sein oder einer ausländischen Macht hörig zu sein. Ebenso wenig gibt es unter den Fraktionen oder Parteien dieses Hauses und deren führenden Persönlichkeiten keine, die nicht friedenswillig und friedensfähig wären.
Kaum waren die Emotionen der deutschen Wahlen abgeklungen, bot der amerikanische Zweikampf Carter-Reagan neues politisches Spektakulum. Am 29. Oktober diskutierten Carter und Reagan gleichsam auf allen Kanälen über die amerikanische Verantwortung für den Weltfrieden. Carter sah in der Kontrolle des riesigen amerikanischen Waffenarsenals die größte Verantwortung eines amerikanischen Präsidenten.
We have thousands equivalent of megaton or million tons of TNT warheads. The control of these weapons is the single major responsibility of a president. And to cast down this commitment of all presidents because of some slight technicalities that can be corrected is a very dangerous approach.
Ronald Reagan bekräftigte die Führungsrolle der USA.
I believe also that this meeting, this mission, this responsibility for preserving the peace, which I believe is a responsibility peculiar to our country, that we cannot shirk our responsibility as the leader of the free world because we're the only one that can do it. And therefore, the burden of maintaining the peace falls on us. And to maintain that peace requires strength.
Über den SALT-Vertrag zur Begrenzung der strategischen Rüstung sagte Reagan in derselben Fernsehdiskussion:
Going back into negotiations, and I would say to the Soviet Union, we will sit and negotiate with you as long as it takes to have not only legitimate arms limitation, but to have a reduction of these nuclear weapons to the point that neither one of us represents a threat to the other. That is hardly throwing away a treaty and being opposed to arms limitation.
Am 5. November haben die Amerikaner Ronald Reagan mit einer unerwartet hohen Mehrheit zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Nach dem hohen Wahlsieg seines Widersachers bekennt Jimmy Carter:
I promised you 4 years ago that I would never lie to you. So I can't stand here tonight and say it doesn't hurt. The people of the United States have made their choice, and of course I accept that decision, but I have to admit not with the same enthusiasm that I accepted the decision 4 years ago.
Ronald Reagan aber erklärt, dass tun will, was nun getan werden muss.
I consider the trust that you have placed in me sacred, and I give you my sacred oath that I will do my utmost to justify your faith. I am not frightened by what lies ahead, and I don't believe the American people are frightened by what lies ahead. Together, we're going to do what has to be done. We're going to put America back to work again.
Während die Kommentatoren begannen, den Wandel der weltpolitischen Konstellation nach Jimmy Carter zu beschreiben, bereitete sich die deutsche Öffentlichkeit auf ein Ereignis gänzlich anderer Art vor, auf den Besuch von Papst Johannes Paul II. In einer großen Zahl öffentlicher Veranstaltungen suchte der Oberhirte der katholischen Christenheit Kontakt zu den Gläubigen in Deutschland.
Auf seiner Reise äußerte er sich über die Leistungen des deutschen Volkes mit jener Offenheit, die dem Papst auch bei Nichtkatholiken viel Sympathie entgegenschlagen ließ.
Durch seinen bedeutenden geistig-religiösen, kulturellen und wissenschaftlichen Beitrag gebührt dem deutschen Volk in der Geschichte der Kirche und in der Geistesgeschichte Europas eine besondere Anerkennung. In seiner Vergangenheit gibt es zwar, wie im Leben einer jeden Nation, Licht und Dunkel, Beispiele höchster menschlicher und christlicher Größe, aber auch Abgründe, Prüfungen, Geschehnisse von tiefer Tragik. Es finden sich Zeiten, in denen das Leben dieser Nation der wahren menschlichen und christlichen Tugend entsprochen hat, jedoch auch solche, die zu dieser im bürgerlichen und internationalen Zusammenleben in Widerspruch standen.